Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir feiern heute Pfingsten. Wir blicken auf den Heiligen Geist, die dritte Person der Trinität. Weiß eigentlich jemand, wo dieses Bild herkommt? Wo dieses Fenster zu sehen ist? Ich habe das nämlich jahrelang schon in Präsentationen genutzt und als ich im Sommer in Rom war, im Petersdom, stand ich auf einmal vor dem Fenster und dachte, ach, hier kommt das Bild her. Also das ist im Petersdom in Rom. Wir kommen ja meistens ganz gut mit Gott, dem Vater, aus und dem Sohn Jesus Christus. Wir beten, lieber Gott, lieber Vater, himmlischer Vater, Herr Jesus Christus. Aber wofür brauchen wir eigentlich den Heiligen Geist? In den großen Kirchen wurde der Heilige Geist immer wieder vernachlässigt und dann sind immer wieder Bewegungen entstanden, die den Heiligen Geist wieder, hervorgeholt haben, in den Mittelpunkt gestellt haben, vielleicht auch übertrieben haben. Pfingstkirchen, charismatische Bewegungen. In unserem Glauben geht es nicht nur um Schöpfung und Erhaltung, was dem Vater zugeordnet wird, nicht nur um Erlösung und Rettung, wo wir an Jesus Christus denken, sondern auch um Erfahrung und Erneuerung, um Begeistertsein, um Lebensveränderung. Und das schenkt der Heilige Geist. Christsein heißt nicht nur umdenken, sondern verändert werden, anders werden. Christsein ist nicht nur eine reine Kopfsache, auch wenn man so einen Gottesdienst erinnert ja manchmal so ein bisschen an Hörsaalatmosphäre, an einer Universität. Aber christlicher Glaube ist nicht nur Kopfsache, sondern eine Herzensangelegenheit. Der Glaube muss vom Kopf ins Herz rutschen. Und das schenkt der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat den Schlüssel zu unserem Herzen. Und ich wünsche mir, dass wir das wieder neu beten lernen. Komm, Heiliger Geist, erfülle mein Herz. In der Pfingstgeschichte kommt das ja so schön zum Ausdruck. Wir haben es gerade gehört. Die Jünger sitzen zu Hause und beten. Und sie warten. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Sie sehen ihn nicht mehr. Er hat sie zurückgelassen. Aber er hat gesagt, ich lasse euch nicht alleine. Ich sende euch die Kraft aus der Höhe, den Tröster. Und auf einmal kommt diese Kraft. Da oben am Fenster rechts sehen wir die Taube mit den Feuerzungen. Auf einmal kommt es wie Flammen, wie Feuer auf die Herzen. Und von den Jüngern geht eine Kraft und eine Freude aus. Sie gehen raus und erzählen es allen, die vorbeikommen. Sie sind so begeistert, so erfüllt, dass man sie für betrunken hält. Weiß ich, wenn Sie bisher jemals jemandem begeistert etwas von Gott erzählt haben, so begeistert, dass der sagte, na, du hast ja einen über den Durst getrunken. An Pfingsten wird auch eine alte Verheißung wahr, dass Gott nicht nur äußerlich Gesetze fordert, sondern innerlich das Herz so verändert, dass wir die Gesetze auch halten können. Es gibt ein paar große Kapitel über den Heiligen Geist im Johannesevangelium, Kapitel 14 und folgende, die Abschiedsreden. Und dann gibt es im Römerbrief im Kapitel 8 auch ein großes, gewaltiges Kapitel. Und das ist heute unser Predigttext. Und hier schreibt der Apostel Paulus ein ganz wunderbares Kapitel über das Leben mit dem Heiligen Geist. Ich habe gelesen, manchmal wird es die Königin unter allen Kapiteln der Heiligen Schrift genannt. Und Klaus Vollmar schreibt in seinem kleinen Römerbrief-Kommentar, dieses Kapitel gehört mit zu den schönsten der Heiligen Schrift und jeder Christ sollte es einmal in seinem Leben auswendig gelernt haben. Also, falls Sie heute Nachmittag noch nichts vorhaben. Diese Verse haben es ehrlich gesagt in sich. Es ist nicht leicht. Ich wage es jetzt trotzdem, mit Ihnen so ein paar Verse da durchzugehen. Wir nehmen uns das ein bisschen vor und ich möchte in drei Schritten gehen, drei Überschriften wählen. Wir fangen mal an. Es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt durch die Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Es hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Ich überschreibe mal den ersten Schritt mit dem Stichwort verurteilt. Es gibt Situationen, in denen werden wir Menschen verurteilt. Ich musste an Boris Becker denken. Der ist jetzt gerade wegen Insolvenzbetrug zu einer Haftstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Nach einem langen Prozess in London, viele haben es vielleicht mitbekommen, er hat gegen Gesetze verstoßen und ein Gericht hat ihn verurteilt und seit Ende April sitzt er in Haft. Jetzt kann man sagen, war doch nicht so schlimm, ist doch ein netter Kerl, Mensch, was haben wir für Erinnerungen an ihn damals im Fernsehen. Aber die Richter sagen, es gibt ein Gesetz und nach diesem Gesetz hat er sich unrechtmäßig verhalten. Es herrscht hier kein Ansehen der Person, deshalb muss auch ein Boris Becker verurteilt werden. Es gibt viele Wege, Menschen zu verurteilen, auch so untereinander. Wenn einer etwas tut, ne, wenn jetzt jemand in der Bahn sitzt und keine Maske trägt und dann vielleicht auch noch niest, dann gehen die verurteilenden Blicke der anderen. Man kann jemanden mit Blicken verurteilen. Oder auch verurteilend über andere sprechen. Hast du gesehen, was die getan hat oder was der gemacht hat? Oder wenn Kinder den Erwartungen der Eltern nicht genügen, kann man immer wieder mit verurteilenden Blicken ihnen das klar machen. Das kann wie ein Gefängnis sein. Paulus geht hier im Römerbrief auf die Frage ein, wie wir als Menschen vor Gottes Augen stehen. Und es ist schon in den Kapiteln vorher eine recht nüchterne Analyse. Wenn Gott uns Menschen anschaut, ist er natürlich Liebe, weil wir seine Geschöpfe sind und er ein liebevoller, barmherziger Schöpfer ist. Aber es ist noch was anderes da. Gott hat einen Willen für unser Leben. Gott will, dass wir liebevoll miteinander umgehen, dass wir Menschen lieben und dass wir ihn lieben, dass wir verantwortungsvoll mit dem umgehen, was er uns anvertraut hat. Und was machen wir? Ja, schaut euch die Welt an. Wir führen Kriege, wir lassen Kinder verhungern, wir ziehen gegeneinander vor die Gerichte, lassen die Schöpfung vor die Hunde gehen und vergessen Gott, gehen an Pfingsten noch nicht mal in Gottesdienst. Und Gott sagt, Leute, das ist nicht mein Wille. Ihr genügt meinem Willen nicht. Ihr verstoßt gegen das göttliche Gesetz. Und wenn jemand sagt, aber ich habe doch noch gar keinen umgebracht, dann sagt Jesus, mal langsam, so einfach ist das nicht. Schon ein böser Gedanke deinen Mitmenschen gegenüber, ein liebloses Wort ist bereits wie Mord. Gott will, dass wir nicht nur äußerlich nett sind, gut bürgerlich, sondern dass unser Herz verändert ist. Und deshalb spricht Paulus hier, und er legt das ja in den ersten Kapiteln des Römerbriefes aus, spricht von verurteilt. Es gibt ein altes Verhaltensmuster von uns Menschen, das letztlich todbringend ist, dem Untergang geweiht. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, wenn wir die Nachrichten schauen, wenn wir so ein bisschen spüren, was mit dieser Welt los ist, passt das sehr gut. Wir ruinieren uns selber. Und die Bibel beschreibt das hier als menschliche Natur, als das menschliche Gesetz. Wir können irgendwie nicht anders. Wer von der menschlichen Natur bestimmt ist, strebt nach weltlichen Dingen und die gehen letztlich irgendwann kaputt. Und wir hängen da fest. Das ist die Ausgangslage für Kapitel 8. Jetzt kommt die entscheidende Nachricht. Das erste war verurteilt, das zweite ist befreit. Es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Jesus Christus gehören. Das tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt wird. Denn jetzt ist unser Leben nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Jesus Christus erfüllt die Forderung des Gesetzes. Hört sich alles so abstrakt an, aber Jesus hat einfach so gelebt, wie Gott es wollte. Jesus hat den Willen Gottes perfekt gelebt. Jesus hatte ein Herz, das war erfüllt vom Geist Gottes. Und er hat so gelebt, wie wir es alle sollten. Liebevoll, barmherzig, aufmerksam, erfüllt von dem Willen, anderen zu helfen. Und er trägt nun die Verurteilung Gottes an unserer Stelle. Das ist das, was hier in diesen knappen Worten beschrieben wird. Das ist so, als wenn jemand anders für Boris Becker jetzt ins Gefängnis geht und Boris Becker kommt wieder auf freien Fuß. Die Strafe ist erfüllt. Das Urteil trifft ihn nicht mehr. Er wäre dann frei. Das Wesentliche ist hier aber, auch an Pfingsten, dass es nicht um einen juristischen Vorgang nur geht. Jesus nimmt nicht einfach den Schuldspruch auf sich und wir sind frei und leben weiter wie vorher, als wäre nichts gewesen. Das Entscheidende hier ist, dass mit dem Freispruch eine innere Veränderung einhergeht. Vor ein paar Jahren hatten wir diesen schönen diese Jahreslosung. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Manchmal karikiert man ja den christlichen Glauben und man sagt, Jesus ist für mich gestorben, ich komme jetzt in den Himmel, jetzt kann ich hier machen, was ich will. Das ist absolut nicht christlich. Denn Gottes Wille ist, dass wir hier und jetzt anders werden, dass wir uns vom Geist Gottes füllen lassen und leiten lassen und dann anders leben als vorher. Deshalb hat ja Jesus auch zur Bekehrung aufgerufen. Also Bekehrung heißt Lebensveränderung. Ändert euer Leben. Lebt nicht weiter wie vorher, egoistisch, auf euch selber konzentriert, hartherzig, sondern liebevoll, barmherzig, für anderen dienend. Lebt nicht nach den alten Maßstäben, sondern nach neuen Maßstäben, nicht nach dem menschlichen Gesetz, sondern nach dem göttlichen Gesetz. Und wie ist das möglich? Dazu schenkt Gott uns seinen Geist. Und jetzt sind wir beim dritten Punkt, und das ist erfüllt. Verurteilt, befreit, erfüllt. Wer von der menschlichen Natur bestimmt ist, strebt nur nach weltlichen Dingen. Wer vom Geist Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will. Wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt ist, kann Gott unmöglich gefallen. Aber ihr seid nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern vom Geist Gottes, denn der wohnt in euch. Der Clou an Pfingsten ist, dass der Heilige Geist jetzt in den Jüngern wohnt. Gott ist nicht nur von außen derjenige, der sagt, tu das, lebe so, mach das, geh in die Kirche, lies in der Bibel, verhalte dich schön brav und gib auch etwas den Armen. Sondern Gott ist jetzt innen drin. Wenn wir jetzt Zeit hätten oder in der Bibelstunde wären, könnten wir uns das genauer angucken. Denn ganz häufig, viermal, kommt dieses Gott wohnt in euch, Christus ist in euch gegenwärtig, der Geist in euch, seinen Geist, der in euch wohnt. Es hat mal jemand gesagt, wenn mir jemand sagen würde, schreib doch Dramen wie Shakespeare, würde ich sagen, ja, bin ich Shakespeare? Ich kann doch nicht sein wie Shakespeare. Wie soll ich das machen? Dazu bräuchte ich doch das Genie, den Geist von Shakespeare. Oder wenn jemand sagen würde, schreib ein Gedicht wie Goethe. Da sage ich, bin ich Goethe? Dazu bräuchte man diesen genialen Geist von Goethe. Wenn jemand sagt, leb wie Jesus. Ja, bin ich Jesus? Ich kann doch nicht leben wie Jesus. Dazu bräuchte ich doch den Geist von Jesus, die Liebe, die Barmherzigkeit. Genau. Und darum geht es am Pfingsten. Wenn wir aus eigener Kraft versuchen, wie Jesus zu sein, wird das Scheitern, das Anstrengen, ein Krampf. Wenn dein Christsein eher ein Krampf ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du versuchst, aus eigener Kraft gut zu sein. Man kann auch sein, dass du gar nicht versuchst, gut zu sein. Ne? Aber wenn man versucht, mit Ernst ein Christ zu sein, kann es ein Krampf sein. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ich mich anstrenge und mir die Zähne zusammenbeiße und sage, so, ich gehe jetzt in die Kirche oder ich gehe jetzt zum Hauskreis oder oh, ich versuche nett zu sein, aber boah, ist anstrengend. Aber es klappt nicht, wir sind nicht Jesus. Aber jetzt geschieht das Großartige. Jesus sendet seinen Geist. Und es ist derselbe Geist, der in Jesus gewirkt hat. Liebe und Barmherzigkeit, Mitgefühl. Die Liebe zu den Aussätzigen, zu den Ausgestoßenen, zu der Sünderin, die alle nur verspottet haben. Es ist der Geist, der Jesus den Mut gegeben hat, den Autoritäten zu widersprechen, auch wenn es ihn sein Leben kostete. Es ist der Geist, der Jesus wieder auferweckt hat. Der Geist, der stärker ist als der Tod. Dieser Geist kommt auf die Jünger, in die Jünger. Und in der Apostelgeschichte gehen die Jünger ab wie eine Rakete. Lest mal die Apostelgeschichte. Es sind nicht Petrus oder Johannes oder Jakobus oder später Paulus die eigentlichen Helden der Apostelgeschichte, sondern der Heilige Geist ist der Held der Apostelgeschichte. Lest das mal. Bin ich Jesus? Nein. Aber wenn sein Geist in mir ist, kann ich lernen, ihm ähnlich zu sein. Nicht aus eigener Kraft, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch den Geist, der in mir wohnt. Ich habe einen Untermieter, der bei mir wohnt. Ihr seid nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern vom Geist Gottes. der in euch wohnt. Ein wunderschönes Bild. Gott wohnt in mir durch seinen Geist, Jesus Christus in mir. Der christliche Glaube ist nicht einfach ein Festhalten an einer Doktrin, das Fürwahrhalten von Glaubenssätzen, sondern es ist ein Abenteuer, mit unserem Untermieter, mit dem Heiligen Geist durch den Alltag zu gehen, Menschen zu begegnen, auf der Arbeitsstelle zu handeln, mit dem Geist zusammen. Herr, was willst du? Was soll ich tun? Ich kann liebevoll sein, weil du in mir bist. In der Folge der Pfingstpredigt von Petrus haben 3000 Menschen ihr Leben verändert, sich bekehrt. Das ist bemerkenswert. Meistens sagt der Heilige Geist als erstes nicht, du bist okay, wir sind okay, alles ist okay. Sondern oft öffnet der Heilige Geist die Augen dafür, was bisher nicht okay war. Und deshalb ist die erste Reaktion bei an Pfingsten Buße, Lebensveränderung. Es tut es leid, sie erkennen, dass sie gar nicht so gelebt haben, wie Gott es wollte, dass sie egoistisch gelebt haben, dass sie nach ihren eigenen Maßstäben ihr Leben gelebt haben. Aber mit Hilfe des Geistes wollen sie das jetzt ändern. Nicht von jetzt auf gleich, aber nach und nach. Spannend, was der Heilige Geist uns sagen möchte. Verurteilt, befreit, erfüllt. Lasst uns wieder um den Heiligen Geist bitten. Vielleicht ist es dran, erstmal Buße zu tun. Erstmal sagen, zu erkennen, ich lebe ja, ich tue ja Dinge, die sind gar nicht gut in Gottes Augen. Das ist, ich lebe nach meinen Maßstäben. Gott um Entschuldigung zu bitten, Gott zu sagen, Herr, vergib mir, gib mir die Kraft, neu zu werden, anders zu werden, einen Neuanfang zu machen mit diesem wundervollen Untermieter im Herzen. Liebevoll zu werden, barmherzig, ein Friedensstifter in dieser so unfriedlichen Welt, in dieser so aufgeheizten Situation, wo so viele böse Worte sofort geschehen, sanftmütig zu sein, hoffnungsvoll, angstfrei. Komm, Heiliger Geist. Amen.